Hochschulradio Düsseldorf. Soundskala. Der Podcast.
Ein neuer Monat, ein neuer Podcast und auch dieses Mal Ende Mai mit Dennis Redberg.
Und Nadine Klein, hi.
Wir haben uns, nachdem wir uns letzten Monat zum Thema Böhmermann ein wenig gefetzt haben und darüber mal diskutiert haben, wie es denn so um die deutsche Musiklandschaft steht, sind wir mal auf Genres im Allgemeinen gegangen, sind auf den Geschmack gekommen und eigentlich auf ein Dauerthema, was in der Musikszene schon seit 5 oder 10 Jahren diskutiert wird. Wo ist eigentlich der Indie von damals, der Indie-Rock, der Indie-Pop, wie man ihn auch beschreiben möchte?
Ja, Indie-Rock ja auf jeden Fall, würde ich sagen. Ne? Hatte ja seine absolute Hochphase, wenn ich mal direkt so starten darf. Du ruhst dich gerade so hier im Studio so, lehnst dich zurück, ich sehe das
nicht.
Richtig.
Nee,
hatte seine Hochphase ja durchaus schon so in den Nullern. Und der Musikexpress hat mal gesagt, das letzte große Indie-Jahr war quasi 2005, wo noch mal ein paar ganz gute Scheiben rauskamen. Der Indie ist irgendwie ja total einzigartig damals gewesen. Und ich glaube, bis heute immer noch sehr, sehr geliebt. Er ist nicht mehr so aktuell eigentlich. Aber,
du sagst jetzt, er war einzigartig. Was war denn für dich so besonders an dem Indie, der, ja, 2000 hat es ja so eigentlich mit den Strokes so richtig angefangen und ist dann noch so mit dieser großen 2005er Welle weitergegangen. Was war für dich damals so typisch Indie?
Also ich muss erstmal sagen, ich bin ja erstmal 2002, glaube ich, überhaupt aufs Gymnasium gekommen. Ich war noch sehr jung, du ja auch.
Ich bin 2001 in die Schule gekommen.
bin ich so alt? Okay, ich habe nichts gesagt. Naja, auf jeden Fall, das hat natürlich bei mir ein bisschen gedauert, bis ich auf diesen Indie-Zug aufgesprungen bin. Mittlerweile liebe ich ihn auf jeden Fall sehr. Und was für mich der Indie damals definitiv ausmacht, war so ein bisschen dieses unbekümmerte Freche. Also ich meine, wenn der Indie damals eine Person gewesen wäre, wäre so jemand gewesen, der vielleicht gern mal verschläft, ein bisschen verpeilt ist und manchmal sich denkt, ach komm, ist jetzt auch egal, aber irgendwie ein cooler Typ ist und einfach mit dem man ganz viel Spaß haben kann. Und das macht für mich die Indie-Musik damals einfach total aus. Und ich muss sagen, wenn ich es auch heute noch höre, ich fühle mich total wohl darin.
Ich würde es eigentlich sogar noch ein bisschen erweitern. Der Indie der 2000er war auch in gewisser Weise eine Art Kunstform. Das, was die Stones ja schon in den 60ern gehabt haben, das wurde ja im Indie nochmal auf die Spitze getrieben. Dort wurde ja auch dann meist eben Maskulinität auch überspitzt dargestellt und auch sehr destruktiv, wenn wir da zum Beispiel mal an Peter Doherty denken und seine Baby Shambles bzw. Libertines. Von daher, natürlich war das auch eine Attitüde, die da eben dann eben mit
total
dabei war und die jetzt eben, um mal so langsam mit der Zeit voranzukommen, auch ein bisschen was mit Flötengange ist. Wir haben uns vor der Sendung mal ein paar Bands aufgeschrieben, wenn ich jetzt mal damals. Strokes habe ich erwähnt,
großartig.
Libertines gerade, wir haben noch die Editors,
die
Editors. Da haben wir dann natürlich auch so ein paar düstere Töne noch mit dabei.
Ja, die auf jeden Fall auch heute das noch immer durchziehen. Ne? Also diese düsteren Töne, die haben es auf jeden Fall geschafft ins neue Jahrzehnt. Ja, damals natürlich auch schon Interpol, die ich mittlerweile sehr lieben gelernt habe, muss ich sagen.
Und damals sogar noch ja mit den großen Anzügen als Uniform.
Ja, genau, das war ja auch so ein Ding, das Indie. Also viele haben sich ja auch wirklich so ein bisschen, das war dieses Schwarz-Weiß, das war dieses eher so Dunkle und das war dieses immer so ein bisschen streng gucken und adrett irgendwie und dann dieses so ein bisschen diese andere Seite, diese dunkle Seite des Indie, die ja auf jeden Fall in dieses Jahrzehnt rüber geschwappt ist, würde ich jetzt mal sagen. Also auf jeden Fall so ein bisschen noch was abbekommen hat. Möchtest du dich?
Ja, das schon. Also wenn ich jetzt auch nochmal an die Stroke zurückdenke, so auch ein bisschen mit in Lederjacke getauft. Also das war natürlich auch schon so eine Attitüde.
Ja, oder wer war das? Waren denn das die Kooks, die sich jetzt, die Arctic Monkeys haben sich doch jetzt komplett gewandelt mit ihrem letzten Album, ne? Mit Gelfrisur und Lackschuhen und sowas.
Ja, sie wollten so ein bisschen auf James Dean machen.
Ja, also, das ist natürlich auch nochmal so ein anderer, aber gut.
Aber da sind wir eigentlich schon bei der Streitfrage von heute, denn wir haben uns gefragt, was ist mit dem Indie eigentlich los? Und wenn ich jetzt mal überlege, was wir heute haben, auch da haben wir uns die Liste aufgeschrieben. Vampire Weekend zum Beispiel ist auch heute eher Indie-Pop, aber ist Indie. The 1975 ist ja ein ganz anderes Metier, ne?
Schon,
Und ist tatsächlich, wenn ich es jetzt mal auf damals übertrage, auch komplett antagonistisch. Also ist der kompletter andere Gegend als dann eben zum Beispiel die Libertines oder sowas.
Hat mit diesem verspielten Gitarrensound wenig noch zu tun.
Eben.
Ja, das stimmt.
Und wir haben jetzt auch erstmals, oder nein, nicht erstmals, aber wir haben jetzt auch vermehrt mit Frauenbands zu tun. Savages, Florence and the Machine,
Heim. Das wollte ich auch sagen. Also ich finde den Indie damals, der war sehr männlich dominiert. Ich meine, die großen Bands, die wir aufgezählt haben und die mir auch zuerst eingefallen sind, das sind alles Kerle gewesen. Durchaus positiv finde ich jetzt, dass für Indie vor allem auch aus Großbritannien und so wirklich viele Frauen stehen. Das finde ich total cool. Ja, Florence and the Machine allen voran, glaube ich. Aber es gibt auf jeden Fall viele, viele Frauen. Heinz finde ich super cool. Die sind aus Spanien, was auch ungewöhnlich ist. Ja. Also nicht dieses typische Lokalisierte in England und ja, Amerika.
Genau. Es gibt keine Hochburgen, New York, London, Manchester
halt
oder was auch immer.
Sehr gestreut, er hat sich etabliert irgendwie auch und ja.
Genau, aber fehlt da dann nicht irgendwas? Also es ist ja jetzt eigentlich viel elektronischer geworden, du hast viel weniger Gitarren. Mich persönlich stört zum Beispiel sehr daran, wenn ich mal schaue, was aus Franz Ferdinand geworden ist oder jetzt gerade aus den Kaiser Chiefs Ende letzten Jahres haben sie, glaube ich, ein neues Album rausgebracht. Ich will nicht sagen, dass das jetzt verweichlicht ist, aber das kannst du auch nicht mehr mit den Klassikern von damals vergleichen, bei den Kaiser Chiefs, Ruby oder Take Me Out von Franz Ferdinand. Das ist was komplett anderes.
Ich glaube auch wirklich, vielleicht ist es auch wirklich jetzt so ganz doof gesagt, eine Sache des Alters. Ich meine, die Jungs, das ist jetzt nochmal 10 Jahre her, ne? Ich meine, die waren damals, wie alt waren die da? 20 rum, Anfang 20? Weiß ich nicht. Irgendwie, ich kann mir auch vorstellen, also ich hätte jetzt in 10 Jahren auch keine Lust mehr, vielleicht in zerrissenen Jeans und mit meinen Jutebeuteln über den Campus zu rennen, so wie ich das vielleicht jetzt mache. Vielleicht ist das auch so ein Ding. Vielleicht wäre da wirklich der Nachwuchs gefragt. Nachwuchs, wo wir gerade bei neuen Bands sind, gibt es von diesem reinen Indie-Sound, von dem wir gerade schon so geschwärmt haben, nicht so ganz viele. Uns sind da jetzt gerade Kites als deutsches Beispiel, als deutsche Band aus München eingefallen, die diesen Indie-Sound doch sehr schön machen und auch dieses Indie-Bild, dieses verwuschelte Haar, so ein bisschen dieses, ja, lästige Stehen auf der Bühne, so ein bisschen eingefallen. Und die Circa Waves aus Großbritannien.
Die kommen aus Liverpool in Großbritannien.
Genau.
Aber bleiben wir ruhig mal bei den Kites, weil da ist mir gerade noch auch ein weiteres kurzes, interessantes Thema eingefallen. Mhm. Der Vergleich mit im deutschen Indie damals und heute. Damals natürlich auch sehr viel mit Hamburg, mit Tomte, Catcar, Tokotronic. Ne? War auch sehr verspielt. Tokotronic wurde ja als die Studierendenband schlechthin genannt. Und heute haben wir ja eigentlich eher mehr die Rückkehr Richtung Postpunk, wenn ich jetzt mal so Bands wie Kraftklub oder so ausklammere. Ne? Wir haben da so Bands wie Die Nerven.
Starke Welle. Ja.
Genau. Wir haben Drangsal, wir haben Gur und dann haben wir natürlich auch noch so, ich sag mal, verspieltere Bands wie Schnipo Schranke oder sowas. Ne? Und sogar dann noch so ein bisschen Neue Deutsche Kälte, hast du es, glaube ich, vorhin genannt.
Ich habe gesagt Neue Deutsche Kälte,
wie
genau. Habe ich mal irgendwo, wurde es so genannt? Ich meine, es gibt ja Neue Deutsche Härte, Neue Deutsche Welle, es wird ja immer alles so bezeichnet. Wenn irgendwie wieder so eine Welle von deutschen Bands kommt, genau, und im Moment ist dieser Post-Punk ja total auf dem Vormarsch, der durchaus ja irgendwie auch nicht ganz vom Indie abzugrenzen ist. Ich meine, Indie war ja damals, das wurden sich ja auf viele, viele Sachen bezogen. Es hat ja viel Punk in sich, viel Rock'n'Roll, aber dieses Garage und New Wave und Lo-Fi, das war ja irgendwie alles so mit drin. Und das hat sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen kristallisiert. Das gilt halt nicht mehr so als Indie heute, was damals irgendwie so zusammengekracht ist, mehr oder weniger bei vielen Bands. Und ja, da kann man natürlich auch unterscheiden, wer sich eher am Rock'n'Roll oder wer sich eher am New Wave orientiert hat. Heute sehe ich auf jeden Fall dieses 80er New Wave-Ding auf jeden Fall voll im Kommen. Bei vielen deutschen Bands, die das sehr gut hinkriegen.
Sonst kommen wir doch mal kurz zu einem kurzen Fazit. Wo denkst du, wird der, egal ob deutsche oder der internationale Indie, sich jetzt auch weiterentwickeln? Hat der Indie, so wie er jetzt ist, eine Zukunftsperspektive? Weil ich persönlich, um mein Fazit schon mal kurz vorab zu ziehen, ich persönlich finde, dass diese Post-Punk-Geschichten ja eigentlich nur rückwärts gewandt sind. Ich glaube, das ist eine für den Moment eine Phase, die natürlich gut ist, aber ich glaube, das ist nichts, was richtig zukunftstragend ist.
Ich glaube, solche Phasen sind auch häufig irgendwie gesellschaftlich motiviert. Aus einer gewissen gesellschaftlichen Situation heraus haben vielleicht bestimmte kreative Köpfe das Gefühl, sie müssten das jetzt so tun. Und da wir jetzt gerade nicht in so super blumigen Zeiten leben, stehen wir halt wieder auf Einhörner und solche Musik wird halt wieder gemacht. Es ist so ein bisschen, und ich glaube, das wird sich auf jeden Fall verändern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Indie-Ding, dass es auch nochmal irgendwie vielleicht mehr aufgegriffen wird. Aber ich glaube, gerade ist nicht die Zeit dazu. Gerade ist definitiv nicht die Zeit dazu. Und dann lass uns doch einfach auf Indie-Partys gehen, von denen gibt es genug, alte Playlists hören und uns freuen, dass es das gegeben hat. Und ja, es wird auch ganz viel neues gutes Zeug geben. Ich bin mir sicher, das ist etwas, worüber wir vielleicht noch gar nicht nachgedacht haben. Eben. Und dann werden wir sagen, wow, das ist super. Das hat uns oder das prägt unsere Kinder total oder was weiß ich.
Dann schauen wir aber auch mal, vielleicht gibt es ja in den Alben für den nächsten Monat ja auch das ein oder andere, was so in den Indie-Bereich geht. Und ich habe das Gefühl, wir werden einen alten Bekannten da wiedersehen. Hören wir mal zu.
Alben to watch.
Genau, unsere Alben to watch. Und da haben wir uns wieder zwei Alben rausgesucht, die wir in den nächsten Wochen wieder heiß erwarten.
Nee, so vielen.
Ja, oh Gott, das ist ja ein Monat.
Das ist
so
total
viel.
Der Stress. Da sind die ganzen Festivals noch. Wann soll ich denn diese ganze Musik hören?
Genau. Fang mal an, Nadine. Was ist das erste Album, auf das du dich besonders freust?
Das erste Album, auf das ich mich freue und das auch jetzt mal als erstes vor dem anderen kommt, was ich mir rausgesucht habe, ist Lonogramma. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Das letzte Album, das gleichzeitig auch das Debüt der Band war, es ist unfassbar, ist 2013 erschienen, If You Wait. Unfassbar. Waren damit sehr erfolgreich, obwohl sie wirklich, ja, es ist ein sehr minimalistischer Downbeat-Sound irgendwie ist, aber es funktioniert. Und das neue Album wird heißen Truth is a Beautiful Thing. Ich bin sehr gespannt. Es sind schon drei Singles, glaube ich, rausgekommen. Das letzte Oh Woman, Oh Man. Man hört Lonogramma überall schon rauf und runter laufen. Das ist schon mal für die, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Und der Sound ist ähnlich geblieben, würde ich sagen. Also auch über diese 4 Jahre hinweg, das finde ich krass irgendwie, aber sie dachten sich vielleicht auch, wenn es einmal funktioniert hat, dann funktioniert es auch ein zweites Mal und darauf bin ich jetzt gespannt.
Ja, warum denn eigentlich nicht?
Ja.
Ich unterbiete dich sogar und fange noch mit einem früheren Album an, nämlich am 2. Juni kommt das Album von All J raus, die fangen den Monat quasi an.
Da freue ich mich aber auch drauf.
Mega-Veröffentlichung.
Ja.
Relaxer heißt das Album und In Cold Blood und 3WW sind ja jetzt schon raus. 3WW sogar 9 Wochen in den Campus-Charts mit dabei.
Ja, ist jetzt, glaube ich, gerade raus.
Ja,
und, genau. Aber
und du als Campus-Charts-Moderatorin weißt ja sehr gut drüber Bescheid, wie lange das drin war. Jedenfalls, also sehr experimentelle Musik im Elektropop-Bereich, mittlerweile dann auch schon so leicht in diesem Post-Flirt-Zeug der 80er angekommen.
Ja.
Gefällt mir auch sehr und ich glaube, darauf sollte man sich besonders freuen, weil es die Möglichkeiten dieses Genres Elektropop anno 2017 besonders gut aufzeigt und vor allem, wenn man Lust hat auf sehr kreative Videos, da muss ich All J immer sehr loben.
Ja, soll ich da mal daran anschließen? Wir waren vorhin in unserem vorigen Gespräch ja schon bei diesem Post-Punk-Thema und tollen deutschen Bands, die diese neue deutsche Kälte aufgreifen. Ja klar, 16.06. streicht es euch rot im Kalender an. Lea Porcelain aus Frankfurt. Super tolle Band, habe ich letztes Jahr auf der CO Pop kennengelernt als Vorband von Drangsal. Ich meine, da sieht man schon, in welchem Fahrwasser sich das bewegt. Das Debüt wird heißen Hymns to the Night. Wird auch in vielen Musikmedien allgemein, glaube ich, schon sehr heiß erwartet. Haben auch schon 4 Singles rausgebracht, die alle sehr in diesem Shoegaze, New Wave, Bereich angeordnet
sind. Joy-Division-Bereich halt.
Ja, so, ich glaube, die hören, also ich weiß nicht, ob solche Bands immer diesen Joy-Division-Vergleich mögen, aber grundsätzlich, wenn man Joy-Division gut findet, diesen verstörenden, wummernden Sound, der so sich anhört, als würde er von ganz weit wegkommen, genauso sind Lea Porcelain, aber ich finde es total, also ich mag ja solche Musik total und ich freue mich mega und wenn das ganze Album so klingt, es ist insgesamt ja sehr homogen, was die bisher veröffentlicht haben, ich finde es total super und ich glaube, Freunde dieses Genres werden darin auf jeden Fall ganz viel finden.
Und ich habe das Gefühl, ich bin immer eine Woche früher dran als du. Ich hätte
vielleicht andersrum machen sollen.
Ja, hätten wir irgendwie. Absprache, Frau Klein. Ich hätte nämlich noch Phoenix mit Ti Amo. Ja, die Franzosen sind auf den Italiener gekommen. Am 9. Juni kommt das nämlich raus. 4 Jahre nach dem letzten Album von Phoenix. Und da sind ja Phoenix, haben ja erstmal mal so den Elektropop auch mit entdeckt. Sind sie auch mit den japanischen Beats noch mit vorangekommen. Entertainment ist da zum Beispiel so ein Song. Und auf Ti Amo, da versuchen sie auch wieder ein wenig experimenteller in diese, Italo-Disco hieß das früher, glaube ich, zu gehen, wenn ich mir jetzt J-Boy die erste Single vor Augen führe. Mehr ist ja noch nicht veröffentlicht. Phoenix sagen selber von dem Album, dass es auch fröhlicher sein soll, dass es dann auf jeden Fall die Leute auch auf die Tanzfläche eben ziehen soll und auch so eine kleine Liebesbotschaft sein soll. Und besonders im Hinterkopf zu halten ist noch, dass Phoenix das Album während der oder um die Zeit herum, wo in Paris das Bataclan, der Anschlag war, haben Phoenix das Album um diesen Zeitraum zumindest angefangen aufzunehmen und sie sagen selber, dass das einen kleinen Einfluss auf ihre Arbeit hat und da finde ich es umso bestärkender und umso wichtiger, dass es dann noch so fröhlich, zumindest augenscheinlich erstmal geworden ist.
Ja, das fände ich jetzt auch spannend an der Sache tatsächlich.
Sind wir mal gespannt. 9. Juni ist da der Stichpunkt.
Es wird ein Monat voller Überraschungen und toller guter Musik, würde ich mal sagen.
Und damit haben wir doch eigentlich einen schönen Schlusspunkt gefunden für unseren Podcast im Monat Mai. Schön, dass ihr zugehört habt. Habt auf jeden Fall viel Spaß bei der ganzen Musik. Und ansonsten, wir hören uns wieder. Mein Name ist Dennis Redberg. Ich bin für diesen Podcast auf Sende verantwortlich.
Ja, und ich stehe hier so im Studio rum und quatsch mit Dennis. Ich bin Nadine Klein.
Und ansonsten macht's gut. Tschüss.
Tschüss.